Ich habe mich für einen alternativen Predigttext entschieden aus Lukas Kapitel 13. Am Mittwoch beginnt die Passionszeit und das bedeutet, dass wir quasi mit Jesus unterwegs sind nach Jerusalem, wo er verhaftet, gefoltert und gekreuzigt wird. Der Weg nach Jerusalem beginnt im Lukas-Evangelium im 13. Kapitel. Das heißt, die Hälfte des Lukas-Evangeliums zeigt diesen Weg von Jesus nach Jerusalem. Mit vielen Ereignissen, Gesprächen, die aber alle schon dahin führen, zu diesem Ziel, zu seinem Kreuz und dann seiner Auferstehung in Jerusalem. Der Predigttext für heute, da steht ziemlich am Anfang dieses Weges, Lukas 13, Vers 31 bis 35. Zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm: Mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Die Pharisäer waren unter den Bevölkerungsgruppen im damaligen Israel die, von denen man sagen könnte, die standen Jesus am nächsten, von ihrem Glauben, von ihrer Praxis, von ihrer Theologie. Das war die Gruppe, die so wie Jesus auch die Liebe zu Gott sehr wichtig genommen hat und den Gehorsam Gott gegenüber, die Gott und seine Gebote ernst genommen haben und die ein Leben versucht haben zu führen, das sich an Gott orientiert und an Gott ausrichtet. Aber wie es oft so ist, die Menschen, die einem am nächsten stehen, mit denen hat man die härtesten Streitfälle und die schärfsten Auseinandersetzungen. Und so war es auch zwischen Jesus und den Pharisäern. Der Hauptkonflikt bestand einmal in der Frage des Umgangs mit denen, die gescheitert waren, die diese Gebote Gottes nicht eingehalten hatten, die es nicht geschafft hatten oder sich komplett abgewendet hatten von Gott. Wie geht man mit denen um? Der zweite Streitpunkt war das Selbstbild. Wie sehe ich mich selbst als Frommer? Kann ich stolz sein auf mein Verhalten? Kann ich mich an den Gescheiterten messen und sagen, ich gehöre doch zu den Guten? Und der dritte Konfliktpunkt war, wer ist Jesus? Wer ist die Person von Jesus? Welchen Anspruch kann er erheben? Ist er der, der das letzte Wort hat, der Sohn Gottes, der Messias? Wir merken in den Evangelium, dass es eine Nähe gab, auch im Umgang. Pharisäer waren oft da, um Jesus zuzuhören. Sie haben ihm Fragen gestellt, sie haben mit ihm diskutiert. Und gerade bei Lukas wird oft auch berichtet, dass auch Pharisäer Jesus zum Essen eingeladen hatten. Dass es also nicht nur einen Streit gab, sondern auch eine positive, interessierte Beziehung. Bei Matthäus, Markus und Johannes erfahren wir, dass die Pharisäer von Anfang an den Plan hatten, Jesus umzubringen. Aber nirgendwo in der Passionsgeschichte kommen die Pharisäer vor und spielen eine Rolle. Dort sind die Sadduzäer und die hohen Priester und die Schriftgelehrten am Handeln. Hier überbringen die Pharisäer Jesus eine wohlgemeinte, offensichtlich wohlgemeinte Warnung. Herodes will dich töten, also sieh zu, dass du Boten gewinnst und außer Landes kommst, nicht, dass dir noch was passiert. So pflegen es eigentlich Freunde zu tun, dass sie einen warnen, wenn sie irgendwas gehört haben, bring dich in Sicherheit, hau ab, solange noch Zeit ist. Jesus antwortet ihnen und er sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund, heute und morgen, und am dritten Tag werde ich vollendet sein. Jesus schickt die Pharisäer zurück zu ihrem Auftraggeber. Das heißt, er unterstellt ihnen, dass Herodes sie geschickt hat. Ob er damit meint, dass sie wirklich einen Auftrag bekommen haben von Herodes, mit ihm unter einer Decke stecken, oder ob er damit sagen will, ihr meint es zwar anscheinend gut mit mir, aber letztlich betreibt ihr das Werk von Herodes, wenn ihr mich hier warnt. Denn warum lässt denn ein Machthaber durchblicken, dass er vorhat, jemand umzubringen? Wenn er ihn wirklich umbringen will, dann macht er das gleich, ohne jede Vorwarnung. Aber wenn er das durchblicken lässt, dann will er Angst säen und vielleicht erreichen, dass derjenige die Flucht ergreift und sich zurückzieht und abgeschreckt ist und er sich diesen Mord sparen kann. Geht hin und sagt diesem Fuchs, er bezeichnet Herodes als einen Fuchs, also als einen, der Dinge schlau einfädelt, aber der Fuchs ist auch ein Wühler, der unter der Erde seine Gänge gräbt. Und der Fuchs ist ein Raubtier, dem es nichts ausmacht, irgend so eine unschuldige Gans oder Huhn den Hals durchzubeißen und es weg davon zu schleppen. Sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund heute und morgen und am dritten Tage werde ich vollendet sein. Also Jesus sagt dem Herodes, ich habe einen Auftrag und diesen Auftrag werde ich erfüllen. Erstens, weil es mir nicht um mich geht und ich mich deswegen nicht von menschlicher Angst leiden lasse. Und zweitens, weil ich weiß, dass mein Auftraggeber mehr Macht hat als du. Und wenn er nicht will, dass ich getötet werde, dann kannst du versuchen, was du willst, dann wird es dir nicht gelingen. Es hängt nicht von dir ab, ob ich meinen Auftrag erfülle, sondern es hängt einzig und allein von meinem Auftraggeber ab. Und ich werde diesen Auftrag erfüllen. Heute und morgen treibe ich böse Geister aus und mache gesund. Und am dritten Tag werde ich vollendet sein. Interessant, dass Jesus hier davon redet, dass sein Auftrag darin besteht, böse Geister auszutreiben und gesund zu machen. Predigen und lehren ist hier nicht enthalten. Warum? Weil das Predigen ein Mittel ist und nicht ein Zweck. Sie kommen sonntags nicht zum Gottesdienst, damit ich predigen kann. Und ich predige nicht, damit ihr gut unterhalten werdet, was Neues lernt, einen angenehmen Sonntag habt. Sondern das Predigen hat einen Zweck und es hat das Ziel, zu heilen und gesund zu machen und böse Geister auszutreiben. Das Wort Gottes soll euer Leben verändern und ihr sollt als Veränderte hinausgehen und diese Veränderung mitnehmen. Ihr sollt geheilt werden von dem, was nicht gut ist in eurem Leben und ihr sollt befreit werden von dem Bösen, was da ist. Und wir alle brauchen das, dass wir geheilt werden von dem, was uns an negativen Dingen prägt. Das können Verletzungen sein, aber eben auch die Sünde, die Jesus oft mit einer Krankheit vergleicht. Und ja, das ist sowas wie Long-Covid. Man hat Sünden abgelegt und trotzdem ist da immer noch der Virus irgendwo da und beeinträchtigt unser Leben. Und deswegen brauchen wir immer wieder diese Heilung und wir brauchen diese Befreiung, weil ja, entweder der Teufel immer noch einen Fuß in der Tür hat in unserer Wohnung oder doch zumindest, sobald wir die Tür öffnen, versucht, ihn wieder reinzustellen. Und deswegen brauchen wir immer wieder diese Befreiung auch von der Macht des Bösen, auch wenn das mal grundsätzlich passiert ist, auch wenn manche davon Zeugnis geben könnten, wie sie Befreiung erlebt haben von der Macht der Finsternis. Und trotzdem brauchen wir das immer wieder. Und wer sich auf der sicheren Seite fühlt und sagt, Gemeinde, Gottesdienst, Seelsorge brauche ich nicht mehr, ich bin da drüber hinweg. Da machen Sie den Teufel einen großen Gefallen, denn dann überlassen Sie ihm ungeschützt eine offene Tür. Siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund. Das ist der Auftrag von Jesus und das ist das, was in seiner Gemeinde passieren soll. Es gibt ja heute immer wieder Gemeinden oder Gruppen, die lehren, jawohl, genau das muss passieren. Menschen müssen geheilt werden, so wie wir es ja heute auch gehört haben. Und das muss passieren und alle, die glauben, werden geheilt. Und eine Gemeinde, wo nur gepredigt wird und keine Heilung passieren, das ist keine richtige Gemeinde. Und wo Menschen krank bleiben und nicht geheilt werden, da ist es nicht der richtige Glaube. Ich will mal zwei Beispielgemeinden gegenüberstellen. Stellen Sie sich eine Gemeinde vor, in der alle gesund sind. Es hat niemand Corona, es hat niemand Krebs, es hat niemand Rücken. Und wenn jemand mal krank ist, dann geht er zu einer alten Gemeinde oder einer nicht mitteljungen Gemeindemutter und lässt für sich beten und dann ist er wieder gesund. Und in dieser Gemeinde gibt es aber ganz viel Bitterkeit. Da gibt es Menschen, die in heimlichen Sünden leben und andere, die mit Sünden vergeblich kämpfen oder die Sünden gar nicht wahrnehmen, die in ihrem Leben Macht haben. Es gibt ganz viel Angst von Menschen, die sich Sorgen machen für die Zukunft und nachts nicht schlafen können, weil sie so von Angst gequält werden. Und dann stellen Sie sich eine andere Gemeinde vor, in der gibt es manche Krankheit. Es gibt manche, die mit chronischen Schmerzen leben. Es gibt manche, die Diagnosen haben, wo sie wissen, ich habe nicht mehr viel Zeit. Aber in dieser Gemeinde sind alle froh im Vertrauen auf Jesus. Sie sagen, wenn der Herr mich holt, dann bin ich dafür bereit. Ich freue mich auf die Zukunft bei ihm. Sie sind voller Hoffnung und es gibt eine große Liebe. Und es gibt nichts, was zwischen Menschen steht, weil wo es irgendwelche Missverständnisse und Ärger gibt, dann wird das ausgeräumt, da wird vergeben und da wird wieder gemeinsam der Weg gegangen. Welche dieser beiden Gemeinden ist die richtige? Wo ist Jesus am Werk? Wo passiert das, was Jesus eigentlich möchte? Die beiden Gemeinden sind fiktiv. Es wird keine dieser beiden Gemeinden in dieser extremen Form geben. Aber darum geht es letztendlich. Die körperlichen Heilungen werden im Neuen Testament immer als Zeichen betrachtet oder verglichen mit Zeichen. Damit zeigt uns Gott etwas. Sie sind nicht Selbstzweck, sondern sie sind das, was entweder als Begleiterscheinung des Evangeliums passiert. Es ist das, was uns Gott gibt, weil er sagt, du sollst sehen, dass ich es gut mit dir meine. Und es ist das, was Gott tut, damit auch seine Gemeinde gebaut wird und Menschen ihren Auftrag erfüllen können. Aber es ist nicht das, worum es in dieser Welt geht. Denn Leiden und Schmerz, Krankheit und Tod gehören zu diesem Leben in dieser Welt. Und wir sind davon nicht ausgenommen. Und so geht es ja Jesus selbst. Er sagt ja nicht, ich mache gesund und heile und weil ich so einen festen Glauben habe, werde ich ewig auf dieser Welt leben und 120 Jahre alt werden, sondern er sagt, heute und morgen und am folgenden Tag muss ich wandern. Also nee, ich mache gesund und treibe böse Geister aus, heute und morgen und am dritten Tag werde ich vollendet sein. Das heißt, es ist eine begrenzte Zeit, in der ich das mache und meine Tage sind gezählt. Und dann werde ich vollendet sein. Also und mit der Vollendung meint Jesus seinen Tod am Kreuz. Ich werde vollendet sein. Das heißt, die Heilungen, die sind bloß Schritte auf dem Weg. Aber die Vollendung ist der Tod am Kreuz. Erstens, weil ich dann am Ziel bin beim Vater, aber auch, weil ich damit meinen Auftrag erfülle. Heilen, Dämonen austreiben und predigen ist nicht alles, sondern mein Auftrag ist zu sterben, zur Erlösung der Welt. Das führt Jesus jetzt hier nicht weiter aus, aber wir wissen es, dass es darum letztendlich geht. Doch muss ich heute und morgen und am folgenden Tag noch wandern. Denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Ich muss wandern, überall wo im Neuen Testament dieses Wort steht, ich muss oder es muss, da ist immer gemeint, dass es Gottes Wille ist. Gott hat es so beschlossen, deswegen muss es so passieren. Ich muss wandern, ich muss reisen, heute und morgen und es kann nicht sein, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Jesus hätte nicht irgendwo sterben können, sondern es musste in Jerusalem sein. Jerusalem hat in der Bibel eine Heilsbedeutung. Es war die Stadt, in der zuerst der Tempel Gottes stand. Es war immer die heilige Stadt im Alten Testament. Und es wird die heilige Stadt in der Zukunft sein. Es gibt das irdische und das himmlische Jerusalem, von dem in der Offenbarung die Rede ist. Aber Jerusalem ist zugleich eine Stadt der Schuldgeschichte. Es war das Zentrum dieses Landes und Volkes, das sich Gott erwählt hat. Aber mitten in diesem Zentrum wurde Gott missachtet, wurden seine Gebote und seine Heiligkeit ins Gesicht geschlagen durch die Könige und durch die Priester im Tempel. Und deswegen, dort wurden die Propheten umgebracht, was Herr Jesus ausspricht, die Gott gesandt hatte, um das Volk zurück auf den richtigen Weg zu bringen. Und Jerusalem hat mit Tod und Mord geantwortet. Und Jerusalem ist die Stadt des Schicksals. Dreimal, zweieinhalbmal, wurde der Tempel in Jerusalem gebaut und wieder zerstört. Und in Jerusalem wurde der Tempel zerstört und wieder gebaut, von dem Jesus spricht, nämlich sein Leib. Er wurde in Jerusalem zerstört, vernichtet und innerhalb von 3 Tagen wieder gebaut durch die Auferstehung. Und sein Leib ist zugleich die Gemeinde. Und Jesus sagt damit auch, mein Leib ist zerstört, aber er wird aufgebaut als der neue Tempel, nicht nur in meiner Person, sondern in meiner Gemeinde, in den Gliedern meines Leibes. Dort werde ich gegenwärtig sein. Dort wird Gott angebetet werden in der Zukunft. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Jesus versammelt seine Jünger, er will das ganze Volk Israel versammeln unter seinen Flügeln, wie es die Henne tut, wenn der Fuchs kommt. Die Küken dürfen sich unter den Flügeln der Henne verkriechen, aber die Henne kann eigentlich dem Fuchs nichts entgegensetzen. Sie kann ihn nicht in die Flucht schlagen, sie kann ihn nicht besiegen, sie kann nur so ihre Küken retten, indem sie sie versteckt vor dem Fuchs und der Fuchs sie dann selbst nimmt und die Küken davonlaufen können. Genauso hat es Jesus getan in Gethsemane. Er hat den Soldaten gesagt, wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen, und hat damit seinen Jüngern die Flucht ermöglicht. Und das ging nicht nur um diesen Moment, sondern er hat ja damit ausgedrückt, dass er den Tod auf sich genommen hat, die Strafe für die Sünde auf sich genommen hat, damit wir frei ausgehen können, damit wir Erlösung haben. Und ja, wer sich unter die Flügel der Henne flüchtet, der findet Schutz, der findet Rettung, weil die Henne stellvertretend für ihre Küken vom Fuchs geholt wird. Aber wer das Küken das nicht für nötig hält oder die Gefahr nicht sieht oder meint, sie kann sich selber besser in Sicherheit bringen als unter den Flügeln der Henne, das wird der Fuchs natürlich zuerst holen, denn das ist viel leichter für ihn, als es mit der Henne aufzunehmen. Seht, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Aber ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt ist, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Euer Haus wird euch wüst gelassen werden. Das sagt er denen, die sich nicht unter die Flügel der Henne versammeln lassen, die nicht bei Jesus Schutz und Rettung suchen. Jesus deutet damit zugleich die Zerstörung Jerusalems und vor allem die Zerstörung des Tempels an. Euer Haus, sagt er, weil das die Gegenwart Gottes jetzt eben nicht mehr im Tempel, sondern in Jesus ist. Und der Tempel ist dann bloß noch euer Haus und es wird zerstört, weil es seine Funktion nicht mehr hat. Euer Haus wird euch zerstört werden. Alle, die Jesus nicht zu meinen brauchen, denen wird quasi ihr Haus über dem Kopf abgerissen, spätestens am Ende ihres Lebens, wenn alles zwischen den Fingern zerrinnt und nichts mehr übrig ist. Am Schluss dieser Aussage von Jesus steht aber nicht das Gericht, sondern er sagt, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sagen werdet, gelobt ist, der da kommt in dem Namen des Herrn. Jesus redet also hier nicht davon, dass am Ende alle verurteilt werden und alle verzweifelt sein werden und in den ewigen Tod gehen, sondern er redet von dem Lob Gottes, dass auch die, die ihn jetzt ablehnen, die ihn jetzt nicht nötig zu haben meinen, die jetzt einen Bogen um ihn machen, dass die am Schluss auf ihn schauen und ihn loben werden. Die Toten loben dich nicht, heißt es im Psalm, und dass jemand in der Hölle Gott lobt, das kann man sich auch nicht vorstellen, sondern Jesus hält diese Hoffnung fest, dass auch die, die ihn jetzt ablehnen, die ihn jetzt nicht für nötig haben, am Ende einstimmen werden in das Lob Gottes, in den kommenden Herrn. Und das gibt uns Hoffnung für alle, um die wir jetzt vielleicht Tränen vergießen, weil wir sagen, warum finden sie den Weg zu Jesus nicht? Warum gehen sie andere Wege? Warum sehen sie nicht, dass sie Jesus brauchen? Warum nehmen sie die Erlösung nicht an? Dass Jesus jedenfalls hier an dieser Stelle diese Hoffnung festhält. Ihr werdet auch sagen, gelobt ist, der da kommt, in dem Namen des Herrn. Und in diesem Vertrauen beten wir für andere, in diesem Vertrauen geben wir den Glauben weiter, in diesem Vertrauen geben wir die Hoffnung fest, dass auch die anderen mit uns eins sagen werden, gelobt ist, der da kommt in dem Namen des Herrn. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.